So, Geschwister, das Thema heute lautet die Krise. Was passiert gerade in unserem Leben? Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Und das Zitat ist folgendes: Mission steht immer auf dem Hintergrund einer sterbenden Welt. Mission steht immer auf dem Hintergrund einer sterbenden Welt. Wisst ihr, warum habe ich dieses Zitat am Anfang gewählt? Weil durch diese ganze Krise, die momentan passiert, durch diese ganze Not, wird das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Und im wahrsten Sinne des Wortes sterben momentan auch viele Menschen. Leider. Aber wir haben jetzt eine Riesenchance, da hoffe ich, da werden wir nachher drauf kommen, ja, das Licht des Evangeliums hineinleuchten zu lassen in dieser dunklen Welt. Ich möchte am Anfang eine Bibelstelle lesen, in Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 24 bis 27. Da sagt der Herr Jesus: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, und der Platz Regen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Jesus sagt hier dieses Gleichnis als ein Bild für unser Leben. Die Stürme kommen, egal auf welches Fundament du baust, selbst wenn du auf den Felsen baust, was ein Bild für Jesus Christus ist, laut 1. Korinther 10, Vers 4. Die Stürme kommen auch in dein Leben, auch als Christ. Aber das Entscheidende ist, dort, wo das Haus auf den Felsen gebaut wurde, wo das Fundament Jesus ist, bleibt es stehen. Und wenn die Winde wehen und du hast diesen Fels nicht und du hast auf Sand gebaut, ein Bild für ein Leben ohne Jesus, wo er nicht das Fundament ist, da bricht alles zusammen. Und deswegen zeigt sich das auch in diesen Krisen, worauf ist eigentlich dein und mein Leben gebaut? Worauf? Ist es wirklich auf diesen Fels gebaut? Dann kann der Sturm wüten, wie er will. Das Haus bleibt stehen. Aber wenn es nicht auf dem Felsen gebaut ist, sondern auf Sand, dann wird alles zerbrechen. Es gibt zwei Dinge, die ich in dieser Predigt beleuchten möchte. Die Krise, was passiert gerade in unserem Leben? Da passiert ja vieles. Ich fange mal mit dem Negativen an und ende dann mit dem Positiven. Das Erste, was momentan passiert, was nicht so schön ist: viele Kranke und viele Tote. Und das lässt uns hoffentlich nicht kalt. Sterben momentan unglaublich viele Menschen, werden da hingerafft, einige kämpfen um ihr Leben. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass es uns bis jetzt noch nicht getroffen hat. Wir wissen alle noch nicht. Ich bin Gott dankbar, dass bis jetzt keiner aus unseren Familien betroffen ist. Es kann sich auch ganz schnell ändern. Und Gott hält segnet deine Hand noch dazwischen. Was aber nicht bedeutet, dass diejenigen, die jetzt diesen Virus haben, unter dem Fluch stehen. Es gibt viele Christen, die auch schon an Corona gestorben sind und die gläubiger waren als wir alle zusammen. Es wird heute oft der Psalm 91 zitiert, wo gesprochen wird, dass der Psalmist sagt: Ich kann da mitten und da durchgehen, links und rechts fallen sie, aber ich nicht. Und einige nehmen das als magische Formel und sagen: Siehst du, deswegen kann ich auch da durchgehen und der Coronavirus packt mich nicht. Vorsicht mit solchen falschen Bibelauslegungen. Es hat überhaupt nichts zu sagen, dass du Gläubiger bist, weil du Christ bist und den Coronavirus nicht hast und ein anderer Christ hat ihn. Das ist eine falsche Lehre. Wir dürfen den Herrn bitten um Bewahrung und wir dürfen dankbar sein, wenn er das tut, aber es ist keine Garantie. Im 5. Buch Mose, Kapitel 30, da gibt Gott durch Mose dem Volk eigentlich so die Wahl zwischen Leben und Tod. Und ich lese von 5. Mose 30 ab Vers 11 mal ein paar Verse. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel heraufsteigen und es holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nah ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, indem ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, seine Ordnungen und seine Rechte zu bewahren, damit du lebst und zahlreich wirst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn aber dein Herz sich abwendet und du nicht horchst und du dich verführen lässt und dich vor den anderen Göttern niederwerfst und ihnen dienst, dann kündige ich heute an, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Ihr werdet eure Tage nicht verlängern in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, um hinauszukommen, es in Besitz zu nehmen. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Warum zitiere ich diese alttestamentliche Bibelstelle, die ja an erster Stelle für das Volk Israel gilt? Weil das uns etwas zu sagen hat. Gott hat auch uns, den Nationen und der ganzen Welt gesagt, wähle das Leben, wähle Jesus. Dann hast du das Leben, wähle ihn nicht und du wirst den Tod wählen. Und das, was momentan passiert, ist auch eine Folge von was denn? Wir haben Gott den Rücken gekehrt und ernten nun die Folgen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Gottesbegriff ist in der neuen EU-Richtlinie gar nicht mehr vorhanden. Man hat Gott rausgeschmissen. Und man hätte kein großer Prophet sein müssen, um zu wissen, dass die EU fürchterlich scheitern wird. Warum? Weil sie den, der das Leben ist, überhaupt nicht beachten. Der ganze Gender, wo Gottes Moral und Ethik, das, was Gott als heilig geschaffen hat, es wird alles auf den Kopf gestellt. Man tritt Gottes Regeln, seine moralischen Vorstellungen und seine Ethik mit Füßen. Erst kürzlich wurde der Selbstmord legalisiert. Das sind einfach nur so ein paar Dinge. Es sind noch viel mehr Dinge passiert. Und wir müssen uns nicht wundern, dass die Lawine jetzt losbricht. Irgendwann ist auch Gottes Geduld einmal zu Ende. Was ist noch negativ in der Situation? Was passiert, was uns alle zu schaffen macht? Es ist sicherlich auch die schlechte finanzielle Situation und die wird noch schlimmer werden. Die fetten Jahre sind vorbei. Die Wirtschaft wird in einer sehr großen Krise hineinschlittern. Da sind sich alle Leute einig, auch keine, die gar keine Christen sind, die sich ein bisschen auskennen mit der Wirtschaft. Die Prognosen sind katastrophal. Es ist nicht nur der momentane Virus, der uns zu schaffen machen wird, noch längere Zeit, Geschwister, lasst euch da nicht Sand in die Augen streuen, dass ihr denkt, nach Ostern ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das können nur Leute sagen, die dumm sind, sage ich so, wie es ist. Das wird uns noch dieses Jahr ganz lange, und da kommt noch eine andere Welle auf uns zu, wenn im Oktober, November wieder die nächste Welle auf uns zukommt. Das ist noch lange nicht vorbei. Das ist ganz wichtig, dass wir uns da nicht irgendwelche falschen Vorstellungen machen. Schlechte finanzielle Situation. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 41, die Verse 25 bis 36, da gab es ja auch eine Situation. Der Pharao träumt die 7 fetten Jahre und die 7 mageren Jahre. Und ihr wisst es, Josef wurde dann gerufen aus dem Gefängnis heraus. Der Pharao hat diesen Traum in 2 verschiedenen Varianten geträumt. Gott hat den Josef dort Weisheit gegeben. Und der Josef kann den Traum deuten und der Pharao sagt, Mensch, du bist eigentlich unersetzbar, ich nehme dich. Und er wird dann der Zweitmächtigste nebst den Pharao im Land Ägypten. Und ihr wisst, dass er die guten Jahre gesammelt hat. Und dann kamen die 7 schlechten Jahre. Und die Brüder wurden dann auch zugefügt. Israel hat dadurch überlebt, dass Josef in Ägypten war. Versteht ihr das? Josef war in Ägypten und hat dadurch Israel am Leben erhalten. Und so ist auch Jesus gekommen, in dieser Welt für uns zu sterben, damit wir leben können. So wie Josef Israel am Leben erhalten hat in dieser Hungerskrise, in dieser elenden Krise, so wird der Herr auch uns durchbringen. Unser Josef ist Jesus Christus, der uns immer genügend Nahrung gibt, dass wir durchkommen. Aber die Situation finanziell ist alles andere als einfach. Noch eine Sache, es gibt momentan sehr viel Überforderung und Streit in den Familien. Ganz, ganz viel Überforderung. Allein schon durch das ganze Homeoffice. Viele Eltern sind völlig überfordert. Völlig überfordert, das alles jetzt unter einen Hut zu bekommen. Und das ist nicht so einfach, das alles hinzubekommen. Manche Eltern sind es eben halt nicht gewohnt. Die Kinder waren in der Kita und die Eltern sind arbeiten gegangen und jetzt sind sie alle zusammen. Und das ist nicht nur alles etwas Positives, da werde ich nachher drauf kommen, sondern das ist auch eine Herausforderung. Und viele Eltern sind wirklich mit den Nerven am Ende. Die Kinder dürfen nicht mehr auf den Spielplätzen, dürfen nicht mehr groß toben. Die Sportvereine haben zu. Ja, wohin mit den ganzen Energien? Ja, da wird zu Hause das Zuhause etwas ganz Neues. Da müssen sich die Leute, die Familien, die auch lange zusammen waren, sich erstmal wieder finden. Und das ist gar nicht so einfach. Und wir wissen von der Bibel auch im ersten Buch Mose, Kapitel 37, der Josef, als er die Träume hatte und die Träume erzählt, da hat er sich nicht unbedingt beliebt gemacht. Er war 17 Jahre, er träumt und in den Traum wird deutlich, dass er eines Tages ein mächtiger Mann sein wird. Und sein Vater Jakob hat sich in seiner Familie auch nicht super korrekt verhalten. Er hat nämlich den Josef vorgezogen. Er hat ihn lieber gehabt als die anderen. Und da hat er sich fehlverhalten als Vater. Und viele Eltern haben da auch ein Problem, wenn sie mehrere Kinder haben, dass sie dann sogenannten so ein Lieblingskind oder so haben. Da sollten wir aufpassen. Wir sollten versuchen, unseren Kindern die gleiche Liebe zu geben. Sonst sehen wir Unfrieden und wir ernten dann, dass die Kinder sich gegenseitig die Augen auskratzen. Vielleicht bist du als Vater und Mutter auch mit dran schuld, dass deine Kinder sich nicht verstehen, weil du unterschiedlich gewertet hast. Ja, also da sehen wir auch in der Bibel, die Bibel zeigt uns das, wie auch dort Streit leider ist. Wir wissen, dass dann Josef später ja auch sogar verkauft wurde. Und da können wir auch lernen, die Bibel sagt uns auch, Stress und Streit und Schwierigkeiten kommen auch in den größten christlichen Familien vor. Auch bei dem Erzvater Jakob lief nicht alles glatt. Ja. Was momentan auch für mich zumindest eine Wahrnehmung ist, wo ich mir Sorgen mache, ist, dass die Leute immer mehr Fernsehen gucken. Immer mehr Fernsehen. Der Kasten läuft von morgens bis abends. Und das ist eine Sache. Ihr müsst euch nicht wundern, Geschwister, wenn die Nachrichten euer Leben prägen. Eigentlich sollten wir das Wort Gottes von dem Wort uns prägen lassen und nicht von den Fernsehnachrichten. Und heutzutage, wenn man im Fernsehkanal schaltet, egal auf welchen Sender, Corona, 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 düster, dies und jenes und Experten ohne Ende. Ich weiß gar nicht, was die immer bereden wollen. Da sind jetzt 500 Virologen, die immer das Gleiche reden. Dann redet der wieder was anderes, dann macht's noch eine Talkshow. Das macht uns krank. Ihr müsst euch nicht wundern, dass ihr abends nicht schlafen könnt, dass die Nerven blank liegen. Und das ist kein guter Ratschlag, da stundenlang sich im Fernsehen berieseln zu lassen. Und ich sage euch eins, in Offenbarung 13, Vers 15, da steht, und es wurde ihm gegeben, dem Tier aus der Erde, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Da steht das Bild des Tieres. Und das Bild, da muss man nicht groß weise sein, das wird in der Endzeit ein mediales Wirkungsmittel sein. Und da spricht natürlich vieles dafür, dass es der Fernseher ist und das Internet und Computer und Handy. Weil da schauen wir drauf. Und das wird der Teufel gerade am Ende der Zeit wahnsinnig missbrauchen. Und deswegen sollten wir gerade jetzt vorsichtig sein, was wir uns dort anschauen. Dann noch eine Sache, die für mich mit die schlimmste Diagnose ist, noch schlimmer als der Tod, ist, dass die Masse, die breite Masse der Menschen, keine Buße tut. Anstatt in sich zu schlagen, anstatt wirklich zu erkennen, Mensch, was haben wir die letzten Jahre und vielleicht Jahrzehnte gemacht mit den Geboten des Herrn, wir sollten umkehren. Es steht einmal in Offenbarung Kapitel 9, Vers 20 und 21 etwas über die Ungläubigen der Endzeit. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die ehernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Die breite Masse der Welt, der Ungläubigen, ist leider nicht bußbereit. Man ist jetzt schon wieder so guter Stimmung und sagt, naja, so schlimm ist es ja nun nicht. Italien geht es viel schlimmer und andere Länder, wir kommen da schon durch. Und darüber mache ich mir Sorgen. Gott lässt die Gerichte zu und anstatt der Mensch, wie es in dem Alten Testament immer stand, auch in dem Volk Israel, da hat Gott die Gerichte zugelassen. Und was war die Kehrtwendung? Israel ging auf die Knie, hat Buße getan. Herr, vergib uns, wir haben gesündigt gegen dir. Und dann hat der Herr eingegriffen, gnädig. Und das fehlt heute. Die Menschen nehmen das alle locker und man redet sich das schön. Ach, das wird schon wieder alles. Was muss denn Gott noch machen? Und ja, das ist eine gute Frage. Ne? Was muss Gott noch machen? Er wird auch andere Wege noch gehen. Dieser Coronavirus wird leider nicht das Schlimmste sein, was in der Zukunft auf uns wartet. Und noch eine Sache, die nicht so nett ist. Auch die Gläubigen. In Offenbarung 3, die Verse 15 bis 21. Die letzte Gemeinde, Laodicea, ist ein Bild auch für die letzte Gemeinde, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Und was ist das für eine Gemeinde? Ja, lau. 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 Aber was denken sie von sich? Ich bin reich. Ich bin reich geworden. Ich brauche nichts. Und in Wirklichkeit sagt der Herr, du bist blind und bloß. Nimm Augensalbe von mir. Tu Buße. Tu Buße. Und was passiert mit der Christenheit? Ja. Sind wir wirklich bereit, auch diesen Weg zu gehen der Buße? Das ist eine gute Frage. Sollten wir uns überlegen. Möge der Herr das schenken, dass auch die Gemeinden, auch wir, auch ich, unser Leben, dass wir es heiligen und reinigen vor unserem Herrn. Dass wir wirklich mal ins Gebet gehen. Herr, wo bin ich? Wo stehe ich? Möge der Herr das schenken, dass wir alle Buße tun. Dass wir den Herrn wohlgefälliger leben. Der zweite Punkt und der letzte Punkt mit ein paar Unterpunkten ist das Positive. Das, was momentan passiert ist, wir werden automatisch durch die Situation dazu gebracht, runterzukommen. Alles mal runterzufahren. Das ist etwas, wie ein Liederdichter das mal ausgedrückt hat, in einem Lied oder ein Gedicht. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Und das merke ich auch, dass doch der ein oder andere durch diese Situation doch jetzt mal ein Stück weit mehr runterfährt und sich doch noch mal ein paar Gedanken macht. Und unser Leben wird auch gegen unseren Willen sicherlich, aber es ist gut, dass es mal entschleunigt wird. Das tut uns alle, glaube ich, auch gut. Die Natur zumindest, das merke ich auch an der Luft, die ist viel besser geworden die letzten Tage, Wochen. Seitdem viel weniger Autofahren und die Hubschrauber und die Flugzeuge und die großen Luxusliner auf den Meer nicht mehr fahren. Das merkt man schon in ein paar Wochen. Das ist etwas Positives. Bei all dem Negativen. Was noch positiver ist auch, es kann wie gesagt negativ sein, wenn man mit sich nichts anzufangen weiß, aber man hat mehr Zeit für sich und die Familie. Das ist auch etwas Positives. Wie manch einer hat geklagt, oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, mit unseren Kindern mal zu frühstücken oder mal Mittag zu essen oder Abendbrot zu essen. Ja, jetzt habt ihr es. Aber anstatt die Zeit zu nutzen, ja, was macht man? Ja, man guckt Fernsehen ohne Ende und nimmt sich nicht diese wertvolle Zeit. in der Familie miteinander zu verbringen. Ihr kennt die Bibelstelle im Alten Testament im ersten Buch Mose Kapitel 7, die Verse 10 bis 24, als Noah die Arche baut und er dann mit seiner Frau und drei Söhnen und die Schwiegertöchter insgesamt 8 Leute plus die Tiere gehen dann in die Arche. Und Noah war 1 Jahr und 10 Tage in der Arche mit den Tieren. Das können wir lesen im 1. Mose 7, Vers 11 und in 1. Mose 8, Vers 14. Da kann man ausrechnen, dass es 1 Jahr und 10 Tage war. Also viel Zeit, sich ausführlich kennenzulernen. Das hat Gott auch gemacht, ja. Stellt euch mal vor, in dieser Arche, 1 Jahr, man kam nicht weg. Dennoch die ganzen Tiere dazu, war eine Herausforderung. Und vielleicht ist da ein Zitat mal wichtig, ohne Liebe sind wir uns selbst zur Last, aber durch die Liebe tragen wir einander. Und das lernen wir auch neu in dieser Situation, dass wir zusammen ganz neu merken, dass die Liebe das Fundament ist. Dass wir jetzt auch Rücksicht nehmen müssen. Mal hat man in der Familie eben halt auch so eine Situation, wo es auch nicht so einfach ist, wenn man von morgens bis abends aufeinander hockt. Und da brauchen wir die Liebe des Herrn. Aber es ist etwas Positives. Und was noch positiv ist, Menschen wachen auf. Der ein oder andere hat doch jetzt erkannt, es ist gut, den anderen zu helfen. Viele helfen momentan. Das ist eine wunderbare Sache. Und es gibt ein Zitat dazu, und das möchte ich uns nochmal lesen. Lieben heißt, sich auf den Standpunkt des anderen zu stellen. Lieben heißt, sich auf den Standpunkt des anderen zu stellen. Das findet momentan auch statt. Dass Leute mal sehen, Mensch, die anderen haben gar nichts, was jetzt auch so passiert in vielen Hilfsorganisationen, dass Leute jetzt bereit sind zu helfen und merken, was für ein Segen das ist, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Wisst ihr, der verlorene Sohn, der hatte ja alles bei dem Vater. In Lukas Kapitel 15, 16 und 17 möchte ich uns 2 Verse lesen. Er hatte alles gehabt und dann verprasst er das ganze Geld. Und dann steht in Vers 16 und 17, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Er ging in sich, und das wünsche ich mir. Die Leute heute schlagen um sich herum. Sie sollen in sich schlagen, an ihr Herz schlagen, und dort ganz neu das groß werden zu lassen. Ja, es gibt ein Zitat, oft müssen wir alles verlieren, um in Jesus Christus alles zu gewinnen. Vielleicht wird den Leuten das auch bewusst, gerade jetzt, wo man vieles nicht mehr so machen kann, was wirklich zählt im Leben. Und da sind einige auch aufgewacht, darüber freue ich mich. Und man lotet das Leben neu aus. Man lotet das Leben jetzt neu aus. Wie oft hat Gott durch große Nöte die Herzen der Menschen gewonnen? Wie oft? Fast alle Bekehrungsgeschichten sind Geschichten, die immer wieder auch das deutlich machen. Nämlich, dass der Herr durch Not eingreifen musste. Und dann hat man sich bekehrt. Erst als man so volle Wucht gegen die Wand geprallt ist und nichts mehr da war, in Not und in Schwierigkeiten, da schreit man dann zum Herrn. Ein Bild für mich ist auch ein großes Bild, ist Manasse. Manasse, der Sohn Hiskias, dieses gesegneten Mannes, war der größte Götzendiener, den Israel je hatte. Und dann wird dieser Manasse gefangen, weggeführt in ein Gefängnis. Ich lese uns ab 2. Chronik, Kapitel 33, die Verse 10 bis 16. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf, so wie bei uns auch oft. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen, und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Ein elendes Bild, ein König Israels wird gebunden, geführt nach Babel durch Ungehorsam. Und als er so bedrängt war, was macht er da? Flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Erst musste er dort im Gefängnis gebunden liegen, als König Israel, ein fürchterliches Bild. Aber er schrie zum Herrn, er demütigte sich. Und obwohl er Götzendienst über Götzendienst trieb, erhörte er ihn. Was für ein Gott! Vers 14. Danach baute er die äußere Mauer für die Stadt Davids westlich von Gihon im Tal und bis da, wo es zum Fischtor hineingeht, und umschloss den Ophel. Und er baute sie sehr hoch. Und er legte Heeroberste in alle befestigten Städte in Juda. Und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte. Und er warf sie vor die Städte hinaus, und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte auf ihm Heilsopfer und Dankopfer. Und er befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israel, dienen sollten. Was für eine Kehrtwendung. Er hat nicht nur einen frommen Spruch gebracht oder ein Motto, wie wir es auch manchmal machen, wie viele das gemacht haben im Krieg vielleicht: Hey, wenn du mich hier rausbringst, dann bin ich Missionar, dann lese ich die Bibel, und kaum sind sie wieder in einer ruhigen Lebensphase, dann haben sie alles vergessen. Vielleicht warst du im Krankenhaus mit einem Schlaganfall, einem Herzinfarkt oder mit Krebs und hast gesagt: Hey, wenn du mich hier wieder rausholst, dann will ich dir dienen, dann bin ich da, dann gebe ich alles für dich. Ja, und dann ging es dir besser. Ja, und du hast dein Gebet und deine Versprechen nicht eingehalten. Noch eine Sache: Man lernt vieles neu schätzen, auch die Gemeinschaft und auch gesellschaftliche Dinge, mal essen gehen. Ja, das können wir jetzt nicht. Merkt man, ne? Wie schön das ist, wenn man mal auch mal was essen gehen darf, Gemeinschaft haben darf mit Menschen, vor allen Dingen auch die Gemeinschaft unter den Geschwistern. Ich hoffe, dass es uns im Herzen eine Sehnsucht ist, wieder den Gottesdienst so zu feiern, dass wir uns sehen, dass wir uns umarmen, dass wir miteinander wieder richtige Gemeinschaft haben. Das ist ja hier auch jetzt ein Geschenk des Herrn, aber das ersetzt keine richtige Gemeinschaft. Das haben wir jahrelang, jahrzehntelang vielleicht für selbstverständlich gehalten, in den Gottesdienst reinzugehen, sich hinzusetzen, zusammen zu sein, das Abendmahl zu nehmen, sich anzufassen, sich zu umarmen. Ja? Und jetzt merken wir: Mann, das war alles nicht selbstverständlich. Ich vermisse das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse es sehr. Ich rufe zum Herrn und bete zu ihm, dass wir uns bald wieder alle umarmen können und im Gottesdienst feiern können. Den ersten Gottesdienst, den wir feiern, das wird ein Lobpreisgottesdienst. Da werde ich, wollte schon sagen, Handstand machen im Gottesdienst, aber da werde ich jubeln, sage ich dir, dass die Scheiben daraus fliegen in unserer Gemeinde. Ich freue mich darauf und ich bete zum Herrn, dass er das möglich macht, dass wir bald wieder zusammenkommen. Leider bemerken wir, wie wichtig jemand oder etwas ist, oft erst dann, wenn er oder es nicht mehr da ist. Das ist etwas, was mir im Herzen auch immer wieder wehtut. Warum wachen wir nicht früher auf? Warum müssen wir erst in solchen Situationen kommen? Da kommt mir auch Josef wieder im Kopf. Erste Buch Mose, Kapitel 45, die Verse 1 bis 15. Er lässt sich seinen Brüdern erkennen, die sind erschrocken. 1. Mose 45, die Verse 1 bis 15. Und er sagt: Ich bin Josef. Und die können das gar nicht verstehen. Die haben Angst. Und er sagt: Mann, der Herr hat mich hierher geführt, damit ihr leben könnt. Habt keine Angst. Und die können das gar nicht verstehen. Und dann steht in Vers 15 so etwas Wunderbares. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Erst als sie gemerkt haben: Mann, der meint das ernst, der hat uns vergeben, der bringt uns nicht um. Als er um Hals der Brüder weint und sagt: Mann, ich habe mich nach euch gesehnt. Ich wollte diese Gemeinschaft so gerne früher haben, aber jetzt seid ihr wieder da. Und er weint. Und dann merken die Brüder: Du, das ist nicht nur ein frommer Spruch von ihm. Der meint das ernst. Der liebt uns. Der vergibt uns das Grausame, was wir ihm angetan haben. Sein Bild für unseren Herrn Jesus. Josef, ein Bild für unseren Herrn Jesus. So wie Josef verkauft wurde, gedemütigt wurde, beleidigt wurde. Und noch viel schlimmer hat der Herr es getan. Und was macht er mit uns? Er reicht uns die Hand. Unglaublich. Nach dem, was wir angetan haben. Ist doch eine Lüge, dass wir sagen, die Juden haben Jesus umgebracht. Wir alle, wir Menschen haben Jesus umgebracht. Deine und meine Sünde haben dafür gesorgt, dass er elendig sterben und verrecken muss am Kreuz. Das waren wir alle. Das muss uns groß werden. und dennoch reicht er uns die Hand. Wenn wir ein Gebet sprechen, dann vergibt er uns alles. Was für ein Gott. Und das Letzte, was ist noch positiv in dieser ganzen Krise? Die Endlichkeit des Lebens rückt wieder im Blickfeld. Mose sagt in Psalm 90, Vers 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Last der irdischen Leiden wird nur leicht, wenn wir unsere Gedanken auf die Ewigkeit richten. Wenn das hier alleine, dieses kleine jammerliche Leben, ja, wenn das allein in unserer Blickrichtung steht, ja, dann ist es kein Wunder, dass wir Depressionen kriegen. Aber auf uns wartet die gewaltige Ewigkeit, für immer beim Herrn Jesus zu sein. In dieser herrlichen Welt keine Sünde mehr, kein Satan, keine Dämonen, kein Krieg, kein Corona mehr, kein Krebs mehr, kein Herzinfarkt, keine Beerdigung mehr, keine Krankenhäuser mehr, keine Beatmungsgeräte mehr, nichts, alles weg. Völliges Leben, völliges Licht, völligen Frieden, völlige Gemeinschaft. Wir werden das erste Mal als Menschen wirklich wahre Menschen sein können. Wir werden das erste Mal in unserem Leben unsere Berufung so leben können, wie wir uns das immer vorgestellt haben. 24 Stunden, jede Sekunde unseres Lebens und unserer Ewigkeit werden wir ein Leben führen, was den Herrn gefällt. Wir werden ununterbrochen mit Christus Gemeinschaft haben. Wir werden ihn ohne Schuld und Sünde dienen. Wir werden ihn anbeten. Wir werden für immer Gemeinschaft haben. Auf einer neuen Welt, neuer Himmel, neue Erde mit diesem auferstandenen Herrn. Das ist die Perspektive. Und Geschwister, darauf gehen wir zu. Und diese Krise, die soll dazu dienen, dass wir unsere Blicke unsere Augen nach oben lenken, ja, da hineinschauen. Unser Herr kommt bald wieder, wie unser Bruder das vorhin im Gebet gebetet hat. Es kann sein, dass er heute wiederkommt. Sind wir wirklich bereit? Bist du bereit? Bin ich bereit? Lass uns das nicht einfach so sagen, ja. Überleg mal wirklich ja? Wie sieht unser Leben aus? Ist alles bereinigt zwischen mir und Gott, zwischen mir und meinem Nächsten? Lass uns diese Zeit wirklich nutzen. Ich habe uns das am Anfang gesagt, die Krise, was passiert gerade in unserem Leben? Ja, viel passiert, wie wir gehört haben. Und der Herr Jesus ist bei uns. Er bringt uns durch diese Krise durch. Lass uns diese Krise nutzen und ihn verherrlichen, bis er wiederkommt. Amen.